HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Moin moin und herzlich willkommen zur 67. Ausgabe von HSV. Wir müssen reden. Heute ist Dienstag, der 4. Januar. Mein Name ist Kai Schiller und in unserer Zoom-Leitung begrüße ich ganz herzlich meinen Dauerurlauber und Kollegen Hendrik Jakobs. Moin Hendrik, schön, dass du wieder da bist.
Moin Kai und danke für die nette Begrüßung.
Ja, und vor allen Dingen begrüßen wir zusammen einen ganz besonderen Gast, eine echte HSV-Legende, können wir sagen, die heute noch einen ziemlich aufregenden Tag hinter sich hatte. Wir hatten ja Weihnachten einen sehr, sehr schönen Podcast mit Thomas Doll, hatten Silvester einen sehr, sehr schönen Podcast mit Daniel Thun. Und wer dachte, dass wir da nicht noch einen draufsitzen können, den können wir antworten, yes, we can. Und dieser Gast, den lassen wir jetzt einmal ganz herzlich von unseren jüngsten Zuhörern vorstellen.
Papa hat mir erzählt, dass du mal Mannschaftskapitän von HSV warst. Das finde ich echt cool und das möchte ich auch mal werden.
Ich finde den Spieler gut, weil er eine gute Ausdauer hat und Mittelfeld mag ich.
Der Nachname ist sehr ungewöhnlich. Er heißt andersherum Milo Rai.
Ich finde, dass er ein guter Spieler ist, aber er hätte mehr Tore schießen können.
Mein Papa, also ich kann ihn gar nicht, aber mein Papa hat erzählt, du bist ein richtig guter Kapitän.
Ja, und wir finden es sehr, sehr cool, dass wir den früheren HSV-Kapitän bei uns heute im Podcast begrüßen dürfen. Moin, moin, herzlich willkommen, David Jarolim. Hi, Jaro.
Hi, moin, moin. Schöne Grüße nach Hamburg.
Ja, Grüße zurück nach Prag, ne, denke ich mal, bei dir zu Hause gerade. Als dreifacher Vater muss dir natürlich gerade das Herz aufgegangen sein, oder? Als du die Kinderstimmen gehört hast.
Ja, natürlich. Die Kinderstimme habe ich den ganzen Tag momentan, weil auch die Kinder nicht in die Schule gehen. Also nein, das macht Freude und das ist schön zu hören. Und ja, es ist witzig und lustig, dass klar, es sind ganz kleine Kinder und es zeigt wieder, wie die Zeit läuft und viele diese kleinen Kinder waren gar nicht auf der Welt, wenn ich aus Hamburg weggegangen bin.
Sind denn deine Kinder auch so frech wie die Kinder, die das eine Mädchen, die kleine Matti, hat gesagt, du hättest mehr Tore schießen müssen. Immerhin waren es am Ende des Tages 17 Bundesliga-Tore. Ein bisschen hatte sie aber dann doch recht, oder?
Ja, sie hatte absolut recht. Mein Vater, der hat das ganze Zeit zu mir gesagt, auch wenn ich klein Junge war und Fußball gespielt habe. Ja, der hat nach dem Spiel jedes Mal gesagt, du musst schießen, schieß ab, ja, du musst ein bisschen mehr torgefährlich werden. Aber ich hab lieber abgespielt. Das war halt die ganze Leben durch die ganze Karriere so gegangen.
Ja, wir wollen mit dir heute auf jeden Fall eine gute Stunde sprechen über deine Karriere, wo du ein, zwei Tore, aber auch ein, zwei Vorlagen gemacht hast. Wir wollen mit dir über den HSV natürlich in erster Linie sprechen, über den kommenden Gegner über Nürnberg, wo du ja auch mal gespielt hast, über deinen Start bei den Bayern. Wir wollen über deine Karriere nach der Karriere sprechen. Da gibt es ja ganz viel zu besprechen. Du warst mal Co-Trainer, mal Sportdirektor, mal Trainer, alles Mögliche. Ich kann dir jetzt schon versprechen, dass ein paar alte Bekannte sich zu Wort melden werden, unter anderem 4 Ex-Trainer von dir, die eine Frage eingeschickt haben. Und den Anfang, den macht bei uns Hüb Stevens.
Hallo Jaro, ich grüße dir. Hier dein ehemaliger Trainer Hüb Stevens. Ich wünsche dir und deiner Familie ein gesundes 2021. Weil 2021 ist hoffentlich ein besseres Jahr als 2020. Ich bin dich ein wenig aus den Augen verloren. Darum ist meine Frage, bist du noch tätig in Fußball oder tust du etwas anderes? Weil ich glaube, du würdest in der Zukunft ein guter Trainer werden können. Weil du warst auch als Spieler immer beschäftigt mit das Ganze. Ich wünsche dir alles Gute. Ciao aus Eindhoven.
Ja, das war dein ehemaliger Trainer Hüb Stevens, der selbst gerade nochmal wieder zurückgekehrt ist auf die Trainerbank für ein Spiel bei Schalke 04. Er hat offenbar nicht alles mitbekommen, weil du bist ja jetzt schon ein paar Jahre Trainer. Unser letzter Stand war, dass du den Prager Zweitligisten, muss ich kurz gucken, ob ich das richtig ausspreche, FK Slavoj Wyssera trainierst. Aktuell ist... Ja, falsch?
Ja, der Verein ist richtig. Also,
falsch ausgesprochen.
Du hast alles perfekt gesagt. Es ist ein ganz komplizierter Name, aber ich war Cheftrainer von der Jugend. Ich war selbst Trainer bei der U19. Das war, die in der tschechischen Liga gespielt haben. Und auch schöne Grüße nach Eindhoven an Trainer Hub Stevens. Also er hat eine super Zeit. Und jetzt gerade, wenn ich den Fußballlehrer Lizenz studiere, es ist super für mich auch von der Vergangenheit, dass ich super Trainer erlebt habe und man kann sich einiges mitnehmen. Und richtig, also ich habe nach der Karriereende bei Mladá Boleslav als Sportdirektor angefangen, wobei hat die ganze Zeit mich das auf Platz gezogen. Also für mich war klar, dass ich Trainer sein will, und das war mein Ziel. Aber natürlich, es ist ein langer Weg, ein Trainer zu werden. Also ich habe angefangen wirklich mit den kleinen Kindern, dann war ich Co-Trainer von meinem Vater in der ersten Liga, habe ich Trainer in der dritten Liga trainiert, jetzt war ich tätig als Cheftrainer von Jugend. Also eigentlich für mich super Erfahrung zu sammeln, weil diese ganzen Bereiche Jugend, kleine Kinder und Erwachsenenfußball kann dir was geben, und ich bin dankbar auch für diese Erfahrung. Und jetzt bin ich am Überlegen, weil ich auch ein Angebot habe von einer Profimannschaft in der Tschechei. Also da kann sich was passieren in den nächsten Tagen. Aber es macht mir absolut Spaß, und deswegen studiere ich auch diese höchste Lizenz, UEFA Pro Lizenz, da ich auch nach oben komme eines Tages.
Ja, wir hatten ja eigentlich das Gespräch heute Vormittag anberaumt, und da hast du gesagt, da hast du noch ein paar Gespräche gehabt. Du hast eben gerade gesagt, da könnte in den nächsten Tagen was passieren. Wahrscheinlich kannst du uns noch nicht verraten, um welchen Club es sich handelt, oder?
Ja, nein, noch nicht. Ich hoffe, dass wirklich morgen oder übermorgen 100% klar ist oder die Entscheidung fällt. Und es würde mich freuen, weil es wäre wieder eine Herausforderung, in Profifußball zu arbeiten, und das ist auch mein Ziel.
Jetzt war in den tschechischen Medien, glaube ich, schon zu lesen, dass es sich dabei um FK Usti handeln könnte. Du willst es jetzt natürlich noch nicht bestätigen. Ich habe aber schon mal geguckt, das liegt auch an der Elbe. Die Elbe scheint schon für dich ein wichtiger Fluss zu sein, oder?
Ja, siehst du, da habe ich gar nicht nachgedacht. Könnte es so sein. Es ist auch nicht weit weg nach Deutschland. Wie gesagt, es immer wenn man von Profifußball gekommen ist, ist trotzdem eine, auch für zukünftige Trainer, eine gute Sache, von ganz klein zu anfangen und auch andere Bereiche kennenzulernen, weil im Profifußball weiß ich, wie es geht, aber ohne diese Erfahrung, also ich sprich jetzt für mich selber, ist es schwierig, sich wirklich hoch zu arbeiten, auch mit viele Details und so weiter. Deswegen, schauen wir mal, wie es ausgeht, sag mal so.
Du hast ja direkt 2014, nachdem du deine Spielerkarriere beendet hast, hast du angefangen, hast du eben schon gesagt, beim FC Mladá Boleslav als Sportdirektor und dann später nochmal als Co-Trainer. Dein Vater war da ja als Cheftrainer unter Vertrag. Als Sportdirektor bist du ja quasi dein Vorgesetzter. Als Co-Trainer ist er dein Vorgesetzter. Das stelle ich mir auch ein bisschen kompliziert vor.
Ja, das war eigentlich so. Ich habe mich entschieden, das war wirklich nach langen Überlegen, dass ich nicht mehr spielen kann, weil ich habe wirklich große Probleme mit meinem Knie. Der Präsident von Mladá Boleslav in Verbindung mit Škoda Konzern, weil das ist der Hauptsponsor oder der größte Konzern in Tschechien ist Škoda, und der liegt in Mladá Boleslav. hatten Interesse, dass ich dann weiter verbunden bin im Verein und dann gleichzeitig auch mit meinem Vater. Ich hatte ja auch viele Fragen von tschechischen Journalisten, wie kann das funktionieren, wenn du Chef von deinem Vater bist. Ja, jeder, der mich kennt, man sieht das immer gelassen. Also ich habe, man hat die Verbindung hat super geklappt, weil was das Spiele angeht, neue Spiele, viele andere Sachen um den Kader, da muss man wirklich eng zusammen mit dem Trainer arbeiten, wenn man das zusammenstellt. Und deswegen, wir hatten keine Geheimnisse, wir waren Tag und Nacht im Gespräch. Auf der anderen Seite, was ich auch schon vorher gesagt habe, diese Position als Trainer hat mich viel mehr, gezogen. Also ich wollte nah an dem Fußballplatz sein. Es hat mir gefällt, Rasen. Ja, wirklich täglich auf dem Platz zu stehen und vielleicht auch meine eigene Erfahrung zu übergeben an der anderen. So habe ich angefangen. Ja.
Du kommst ja auch wirklich aus einer echten Fußballfamilie. Also wie gesagt, dein Vater war Nationaltrainer sogar. Dein Bruder Lukas war auch Profi, hat unter anderem in Fürth gespielt. Dein Cousin Marek war Profi. Also in deiner Familie gab es offenbar immer nur Fußball, oder?
Ja, es klingt so, dass es nur bei uns nur über Fußball gesprochen wäre. Aber wir haben natürlich auch jeder wie mein Bruder, wie mein Cousin, und ich, wir haben eine Familie und wenn man zusammengesessen hat, ob das beim Essen war oder egal bei welchen Treffen, Geburtstag feiern, dann muss man auch über andere Sachen reden. Es ist klar, weil unsere Frauen waren auch nicht immer interessiert, nur über Fußball zu reden. Aber klar, ich habe auch eigene Kinder, die Fußball spielen. Also das Thema ist ja, immer intensiv im Gespräch dabei.
Bist du denn heute noch, wenn du jetzt zum Beispiel so eine wichtige Entscheidung, die jetzt gerade treffen musst, fragst du dann immer noch deinen Papa, was er darüber denkt oder brauchst du das nicht mehr?
Ja, die Situation ist so, mein Vater war Nationaltrainer, er wurde entlassen, ich denke, das sind 2 Jahre her. Seitdem hat er nicht trainiert. Jetzt hat er wieder, er ist zurückgekehrt nach Mladá Boleslav im Dezember, Anfang Dezember, weil Mladá Boleslav mit den eigenen Ambitionen, sie lagen wirklich auf dem Abstiegsplätze. Da hat sich auch nichts geändert jetzt. Sie haben auch, er hat die letzten 3 Spiele der Vorrunde gemacht und jetzt bereitet er sich vor für die Rückrunde. Ja, dann ist mein Bruder jetzt also sein Co-Trainer dort, also es ist auch interessant. Also sie haben auch eigene Sorgen momentan, weil die tschechische Liga fängt nächste Woche an, also nächstes Wochenende und sie hatten praktisch keine richtige Vorbereitung. Spieler zu holen ist auch schwierig und deswegen sie haben eigene Sorgen. Aber klar, wir haben ein bisschen oder ein wenig über dieses Thema auch geredet die Entscheidung muss ich treffen, das ist klar, aber man kann sich einen Rat holen von erfahrenen Vater.
Glaubst du denn, dass es nochmal zum Familientrainerduell kommen könnte, möglicherweise irgendwann in der ersten tschechischen Liga? Oder wie sehen da die Pläne deines Vaters auch aus?
Ja, hoffentlich muss mein Vater nicht bis 100 Jahre, wenn er 100 Jahre alt trainieren. Hoffentlich, es wäre super, das wäre eine super Geschichte. Wir haben auch gegeneinander mit HSV gegen Slavia Prag damals gespielt, wo er Trainer war und mein Bruder auch gespielt hat. Also diese Geschichte wäre auch interessant. Es wäre auf jeden Fall einmalig, wahrscheinlich auch hier in Tschechei.
Du hast ja eben schon Huub Stevens gehört. Du bist jetzt 41 Jahre alt. Bist du eher so ein Old-Fashioned-Trainer Huub Stevens oder Karel Jarolím? Oder bist du eher so ein etwas modernerer, man sagt immer Laptop-Trainer?
Ja, Laptop-Trainer. Ich war total Amateur, was es diese ganzen Computer angeht, Analyse selber zu machen. Aber durch diese Fußballlehrerlizenz muss man diese ganzen Sachen machen. Ich habe natürlich zum Beispiel jetzt Analyse von Bayern München in der Champions League Gruppenphase machen müssen. Also da habe ich auch Stücke gelernt. Es gehört dazu. Das ist jetzt. Es ist natürlich. Man darf nicht alles auf dem Computer machen. Fußball ist immer Fußball. Das muss auch so bleiben. Aber es gibt gewisse Sachen, die man lernen muss und die auch wichtig sind. Wenn man jetzt keine große Trainerstab hat und jede Erfahrung, auch diese Erfahrung mit Laptop zum Beispiel, ist wichtig auch für den Trainer. Aber ich denke, sehr kommunikativ. Also Disziplin, die muss sein, aber man darf jetzt nicht die Disziplin irgendwie, die muss automatisch sein und irgendwie auch natürlich sein. Ja? Und solche Trainer hat man immer respektiert. Wenn Trainer in der Kabine gekommen ist und es würde leiser, dann ist der Zeichen da, dass wirklich auch der Trainer Respekt vor der Mannschaft hat.
Da sind wir wieder bei Hüb Stevens, würde ich mal sagen.
Ja, ist richtig, aber ich meine, jeder Trainer, der mich beim HSV hatte oder auch bei Nürnberg, man kann sich viel nehmen. Man kann keinem kopieren, das geht nicht. Jeder Trainer hat eigene Persönlichkeit. Aber wenn er nicht blöd ist und hat er diese Erfahrung mit diesem Trainer, dann holt man sich was und man kann viel umsetzen.
Ein ehemaliger Mitspieler von dir möchte jetzt aber übrigens ganz genau wissen, wie es mit deiner Trainerkarriere weitergeht und den hören wir jetzt.
Hallo David, hier ist Tomáš Ujfalusi. Ich erinnere mich ganz gut an unsere Zeit zusammen beim HSV. Das war eine schöne Zeit für mich. Und meine Frage an dich ist, was für ein Team würdest du ganz gerne trainieren in der Zukunft als Trainer? Ich danke dir und schöne Grüße. Ciao, ciao.
Ja, schöne Grüße von Tomáš Ujfalusi. Den kennen natürlich auch noch alle HSV-Fans. Fragt jetzt nach möglichen künftigen Vereinen. Jetzt gibt es wahrscheinlich in den nächsten Tagen erstmal einen neuen. Gibt es vielleicht irgendwie so einen Verein, von dem du schon immer mal geträumt hast, das vielleicht so ein Karriereziel sein könnte?
Mir wird da einer einfallen.
Ja, da seid ihr in der Stadt. Also klar, ich habe meine beste Zeit, meine Karriere in Hamburg verbracht. Also klar, also das wäre mein Traumziel. Ja, jetzt kann jeder sagen, Barcelona oder Bayern München. Ich war auch bei Bayern, habe auch viel dort gelernt als kleiner Junge. Aber diese Zeit werde ich nie vergessen man hat viele, viele Leute, ja, viele, viele Fans, viele Bekannten und das wäre natürlich eine Sensation, wenn es vielleicht einmal, man hätte auch so ein Glück, wie man sich aber erarbeiten muss und könnte sowas passieren, das wäre hervorragend.
Du hast, ja, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, nach oder während deines Karriereendes oder für dein Karriereende hattest du einen Anschlussvertrag beim HSV, den du mit Dietmar Beiersdorfer abgemacht hast. Gibt es eigentlich diesen Vertrag noch oder ist der jetzt im HSV-Museum oder was ist daraus geworden?
Ja, der wird wahrscheinlich irgendwie bei mir zu Hause in der Schublade liegen. Ja, es ist, ihr wisst auch selber, wie es turbulent war in den letzten Jahren beim HSV, dass viele Verantwortlichen da waren, dann sind die weggegangen und eigentlich die Leute, die man erlebt hat, das ist Didi, da waren Ben Hoffmann da, ja, Katja Kraus, mit diesen Leuten haben wir damals diesen Vertrag abgeschlossen und die sind nicht mehr da, also diese Verbindung fehlt. Ich habe damals auch vorgehabt, wo die zweites Mal zurückgekommen ist als Sportvorstand, dieses Vertrag zu nutzen oder gerne nutzen, aber es hat dann nicht geklappt.
Ich meine, der Vertrag wäre ja darauf hinausgelaufen, dass du im Jugendbereich arbeitest beim HSV. Jetzt trainierst du eine Profimannschaft im Erwachsenenfußball, im Profifußball. Wo siehst du dich denn eher perspektivisch? Also willst du jetzt im Männerfußball bleiben oder könntest du dir auch vorstellen, irgendwann nochmal Jugendtrainer wieder zu werden?
Ja, man kann, das ist genauso als Spieler. Man kann jetzt nicht sagen, ich will nur hier bleiben oder ich werde dahin gehen oder das ist abgeschlossen, sondern im Fußball kann man nicht sagen, ja, ich will mich nur auf das konzentrieren und nur das machen. Aber nochmal, ich habe, was ich vorher gesagt habe, ich habe wirklich angefangen, auch mit diesen ganzen Trainerlizenzen, B-Lizenz, C-Lizenz, Entschuldigung, B-Lizenz, A-Lizenz, jetzt diese UEFA Pro-Lizenz und das hat gewisse Entwicklung auch, was es diese Kategorie angeht. Also ich habe wirklich mit ganz kleinen Kindern trainiert, da waren auch meine eigenen Kinder, wo es auch Vorteil war. Und das habe ich dazu und zum Beispiel, ja, ich habe dritte Liga trainiert, aber dazu habe ich auch noch diese kleinen Kinder Nachmittag trainiert. Und zuletzt war ich bei U16, U17, U18, U19 also ich wollte damit sagen, ich habe eigentlich fast alle Kategorien durchgemacht und ja, mein Ziel ist, im Profifußball zu arbeiten.
Irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass früher oder später wir dich schon nochmal beim HSV sehen werden. Wir haben jetzt eben Thomas Evalucci gehört. Ihr beide wart ja nicht die einzigen Tschechen beim HSV. Es gab ja, man kann fast sagen, einen richtigen Tschechien-Boom in deinen Zeiten. Und noch einen, der in der gleichen Zeit wie UEFA, nämlich 2000 bis 2004, beim HSV gespielt hat und mit dir dann leider nur ein Jahr von 2003 bis 2004, den hören wir jetzt.
Hallo, lieber David, hier ist Milan Fukal. Ich erinnere mich sehr gerne an die gemeinsame Zeit beim HSV. Wir haben uns nicht nur am Fußballplatz, sondern auch außerhalb sehr gut verstanden, glaube ich. Und meine Frage an dich lautet, kannst du dich noch auf meinen letzten Geburtstag beim HSV erinnern, wo ich euch mit Thomas Evalucci in ein brasilianisches Restaurant eingeladen habe und wir es wirklich sehr, sehr genossen haben. Schöne Grüße aus der Tschechei, Milan.
Ja, du hast zwischendurch schon mal gelacht, offenbar weißt du, um welchen Abend es sich handelt. Ja, Milan Fukal hat 4 Jahre in Hamburg gespielt, genau wie Thomas Evalucci, nur ein Jahr mit dir aber zusammen. Aber ja, an den Geburtstagsabend erinnert er sich noch sehr gut. Und ich nehme an, es geht um das brasilianische Restaurant Rodizio Pandera im Portugiesenviertel, oder?
Genau so. Ja, UEFA ist super, super Menschen, super Leute, charakterlich. Fuki, saubere Charakter, das ist unglaublich. Also ich liebe diesen Mensch mit seinem Charakter, unglaublich. Und ja, ich bin 17. Mai geboren und er ist 16. Mai geboren. Und leider, wir haben keine Zeit. Hier sind ein paar Kilometer voneinander, aber wir können uns nicht treffen. Ich muss dazu sagen, es war kein Geburtstag, also es war nicht am Abend, diese Geburtstagfeier, sondern es war Nachmittag. Und ja, bei Rodizio, wenn man einmal im Monat oder einmal in 2 Monaten Rodizio besucht, dann weiß man, was man essen kann. Also ich war das erste Mal da. Ich kannte dieses System nicht vom Essen und was man gegessen hat. Also es war super. Aber wir haben das Restaurant verlassen und nach 2 Stunden habe ich Fuki angerufen, wie er sich fühlt. Und er sagt, ja, ich bin ein bisschen schwieriger. Dann habe ich ihm gesagt, Fuki, komm. In 1 Stunde, wir treffen uns, wir gehen laufen. Und wirklich, wir sind laufen gegangen, ich denke, 45 Minuten da, damals im Lemsal. Lemsal war das im Park. Also natürlich, ich kann mich erinnern an diese Sachen. Es war super. Leider dann, Fuki hat HSV verlassen, wie UEFA. Und dann bin ich alleine geblieben von der tschechischen Fraktion.
Ja, aber das ist häufiger. Wenn man häufiger essen geht im Rodizio, dann weiß man, dass man lange warten sollte, bis das beste Fleisch am Ende kommt.
Ja, das ist
vorher schon am Salat.
Das ist, ja, ja. Das ist in Tschechien genauso. Also es gibt auch so eine brasilianische Netz, Ambiente heißt das. Es ist super, aber ja, wie du gesagt hast, also man muss ein bisschen mit der Zeit cleverer sein, aber ich war 5-mal da und 5-mal habe ich die gleiche Fehler gemacht.
Das ist übrigens eine typische Jaro-Lieben-Geschichte, dass ihr nach so einem Essen auch noch laufen geht danach. Aber was ich auch interessant finde, ist, Milan hat am 16. Mai Geburtstag, du am 17. Mai. Am 15. Mai habt ihr gegen Freiburg gespielt. 0-0 übrigens, du warst bester Mann auf dem Platz.
Laut rote Kicker Karte. Dinge. Rote Karte, Fuki.
Ja, genau. Fuki, rote Karte. Du laut Kicker.de bester Mann auf dem Platz. Und dann am nächsten Tag nochmal ein schönes Essen als Sättigung nach dem Spiel. Und dann nochmal laufen. Also das schafft auch nicht heute jeder.
Ja, jeder ist so, wie er ist. Und ich war so. Aber Fuki, ich muss sagen, Fuki auch, der war ein Vollprofi. Uife war auch wirklich professionell. Deswegen haben die Jungs auch was erreicht. Und ja, man muss ein bisschen anders sein vielleicht. Dann kann man auch was erreichen.
Ja, das war ja noch ganz am Anfang deiner HSV-Zeit. Dein erster Trainer beim HSV war Kurt Jara. Es sollten noch 11 weitere Trainer folgen in deiner HSV-Zeit, in deinen 11 Jahren. Also ja, eine große Zahl. Und genau zu dieser Zahl hat noch ein ehemaliger Mitspieler von dir eine Frage, auch ein Tscheche. Und ja, du wirst schon ahnen, wer es ist. Jetzt kommt er hier.
Hallo Jaro, hier ist Drobo. Erste, ich will dich gratulieren zu deinem neuen Job als Trainer. Meine erste Frage ist, welcher Trainer bei HSV war in deinen Augen der beste Trainer und warum? Und zweite Frage, ob ich kann das haben, welcher Trainer war nicht so gut und warum? Danke für deine ehrliche Antwort. Drobo. Tschüss.
Ja, Jaroslav Drobny ist heute 41 und spielt immer noch in der ersten tschechischen Liga. Nämlich bei, jetzt werde ich auch gucken, ob ich das richtig ausspreche, Dinamo České Budějovice oder
so. Dinamo České Budějovice und das ist ein Stadt vom, das ist Bierstadt. Budweiser ist nämlich Budějovice. Ja, Budweiser ist internationaler Name, aber diese Bier ist von České Budějovice.
Deswegen fühlt Drobo sich da so wohl wahrscheinlich.
Genau.
Ja, Drobo ist, wir sind natürlich total befreundet mit Drobo. Ich habe eine wochige Praxis im Raum von dieser UEFA Pro Lizenz in seinem Verein jetzt absolviert. Er hat alles organisiert. Wirklich, ich muss sagen, ich habe mich wie im Trainerstab gefühlt. Also das war super und Hut ab vor Drobo, wirklich wie er dort arbeitet als Torwarttrainer. Er spielt noch, analysiert alles, ist hilfbereich auch im Management, also unglaublich, wirklich. Er hat eine riesen Zukunft, muss ich sagen, wirklich jetzt nicht, weil er ein Freund ist, sondern er hat eine riesen Zukunft als Torwarttrainer, weil er macht das wirklich sehr, sehr, sehr gut. Über seine Frage, wurde ich auch oft gefragt, weil es waren wirklich viele Trainer, die ich erlebt habe in Hamburg. Es ist schwierig. Jeder Trainer hatte was. Wenn ich anfange mit Thomas Doll, wirklich super etwas gegeben. Hub Stevens, Martin Jol, Thorsten Fink, Bruno Labbadia. Ich denke, von diesen Trainern habe ich immer, ich könnte mir was nehmen. Was wichtiger ist, auch hoffentlich für meine Karriere. Und ich bin wirklich dankbar, weil es waren viele Trainer, außer Dolly jetzt, waren die Trainer oder auch Thorsten Fink, die wirklich Erfahrung hatten. Ja, die hatten wirklich diese Charisma und Autorität. Und jeder Trainer war ein bisschen anders. Aber das ist das Schöne, was sie gesagt hat. Diese Trainer hatten diese natürliches Respekt vor der Mannschaft und auch diese Art und Weise vom Trainieren und Trainingseinheiten und auch die Co-Trainer, man darf die Co-Trainer nicht vergessen, dass wirklich viele auch gute Co-Trainer dabei waren. Deswegen einen Trainer zu wählen, wäre nicht korrekt. geprägt von meiner Seite und das will ich auch nicht, weil es ist schwierig. Und über seine zweite Frage, da will ich auch gar nicht reden, weil vielleicht war das in meinen Augen und ich denke, das ist jetzt nicht gut. Ja.
Ja, bei den aufgezählten Trainern müssten wir ja nur überlegen, wie du nicht aufgezählt hast. Und dann könnten wir sozusagen mit der zweiten Frage rauskommen, aber so einfach ist es dann auch nicht.
Hm. Ja, vielleicht, ja.
Auf jeden Fall hast du einen Trainer gleich am Anfang genannt, der auch in deiner Anfangszeit dein Trainer war. Und den hören wir jetzt.
Hallo David, hier ist Thomas Doll, dein alter Coach. Und ich habe gehört, dass du auch im Podcast bist. Und ich freue mich natürlich, dir eine Frage stellen zu können. Erstmal wünsche ich dir ein frohes und gesundes neues Jahr 2021. Und dass wir uns irgendwann auch mal wieder über den Weg laufen. Zu meiner Frage. Kannst du dich noch an dein erstes Hammertor erinnern unter meiner Leitung? Also, bis dann, David. Tschüss und viel Spaß. Thomas.
So viele Hammertore hast du ja nicht erzählt. Deswegen die Frage... Oh, da klingt das Telefon.
Nein, aber Familie kommt nach Hause.
Ach so, das ist die Türklingel. Ja, sehr gut. Dann mach einmal auf.
Jetzt wird es lustiger. Sein.
Noch lustiger?
Noch lustiger, ja.
Genau. Erstes Hammertor unter Thomas Dolls Ägide.
Natürlich kann ich mich erinnern. Also das war ein Fernschuss 30 Meter. Linker Winkel. Oder rechter Winkel?
Das Tor. Ich glaube, dass das Tornetz wackelt, zittert heute noch, ne? Wenn es nicht kaputt gegangen ist bei dem Schuss.
Ja, das war natürlich, das weiß ich ganz genau, das war bei Borussia Dortmund beim ersten Spiel von Dolly. Ich denke, wir waren Abstiegsplatz irgendwo, weiß ich nicht genau welcher Platz, Tabellenplatz, aber ganz wichtiges Spiel. Durch einen Sieg konnten wir Dortmund überspringen, das weiß ich. Und da habe ich Antwort gegeben, das war in Dortmund, das war, ja, der Rasen, der war wirklich ganz schlecht. Und ja, das war normalerweise, ich weiß nicht, wer im Tor war, Weidenfeller. Normalerweise er hätte der Ball in Hand nehmen können, aber der wurde so ein bisschen durchgesprungen, ja, durch den schlechten Platz. Und ja, dann war es war 2-0 oder 1-0, 2-0, ich denke, 2-0, weil der erste Tor hatte im Pensa gemacht. Ja.
Genau, 2-0 ging das Spiel aus und damit ging auch der Weg des HSV wieder nach oben, ne? Erinnere ich mich noch.
Aber ich hätte andere Frage erwartet von Dolly.
Nämlich welche?
Wie ich von Dolly hätte ich andere Frage erwartet. Wie ich seine Zeit, wo er angefangen hat, zweites Tor gemacht hat.
Das sind wir auch überfragt. Dann bitte auch die um die Auflösung.
Ja.
Fallrückzieher oder was?
Nein. Kopfballtor.
Noch besser.
Gegen? In Bremen.
Noch besser.
Ja.
Ja, müssen wir nochmal in den Archiven kramen. Wir haben gerade Jaroslav Drobny auch gehört, fällt mir gerade ein beim Stichwort Bremen. Hast eigentlich eure Freundschaft zwischenzeitlich mal gelitten, als er nach Bremen gewechselt ist?
Nein, überhaupt nicht. Drobo, er wollte unbedingt beim HSV spielen, keine Frage. Er hat sich auch total verliebt. Er hat noch eine Wohnung da.
Er war dein Nachbar, so, oder?
Er war mein Nachbar, weil wo er aus Hertha gekommen ist und meine Frau war schwanger, aber sie war in Prag, weil das war Risikoschwangerschaft, hatte ich Wohnung frei. Und da habe ich ihm angeboten, dass er nicht im Hotel schlafen muss. Und er war bei mir, ich weiß nicht, 2 oder 3 Monate. Und es hat ihm dort gefallen und war auch an andere Wohnung frei. Und er wohnt bis jetzt noch da. Also Es war super. Es hat nicht gelitten. Klar, für mich zählt im Norden HSV, aber solche Wege gibt es. Ich habe mich gefreut für ihn. Jetzt sage ich nicht Werder Bremen, aber persönlich für Drobo, dass er da gut spielt und dass er Erfolg hat.
Nochmal zurück zu Dolly. Also als Doll kam, fing ihr ehrlicherweise die richtig gute, schöne HSV-Zeit, die fing ja damals an. Ihr habt dann Champions League zusammengespielt und jetzt die Familie übrigens da, für die, die es nicht sehen können, wie wir bei Zoom, sondern die es nur hören können. Das gab ein Küsschen für die Frau oder die Kinder, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, ja, für die Kinder, das ist sehr gut.
Ja.
Genau, Champions League habt ihr gespielt zusammen. Später habt ihr dann nochmal 2009, 2010 habt ihr dann nochmal zweimal diese Euroleague-Halbfinalsaison gespielt. Was war denn für dich so die schönste Zeit? Diese Doll-Zeit, Champions League oder später zweimal Halbfinale hintereinander?
Ja, auch schwer zu beantworten, weil damals wie uns wirklich, wir hatten eine super Mannschaft, das war 2-5, 2-6 und wir waren auch super eingespielt. Kam 2-4, 2-5 und dann 2-5, 2-6. Da haben wir uns für die Champions League dann qualifiziert über Osasuna und die Saison, die war super. Also jeder Junge, der bei euch auch Podcast gemacht hat, muss das bestätigen, dass wirklich. Das war so ein Gefühl, dass wir, egal wer kommt, wir waren sicher, wir waren so sicher auf dem Platz, dass wir wussten, erstmal jeder, was er machen soll, in dem System, weil wir haben im Rautensystem gespielt. Und da war Spieler wie Paul Beinlich, also so ein alter Fuchs, Sergei vorne. Und wir auch dann Jüngeren, Rafa, ja, der noch jünger ist als ich, Van Buiten hinten, Bula, Bastian Reinhardt, ich will keinen vergessen. Aber wir hatten wirklich so ein Gefühl gehabt, egal wer kommt, aber das war auch so. Bayern ist gekommen und die haben, wir haben die weggeputzt, einfach. Ja, das war auch dann teilweise fußballerisch. Und das hat wirklich Spaß gemacht, diese Saison. Ja. Danach, das war 2008, 2009, auch super Saison. Die UEFA Cup, das war wirklich ein Traum. Wobei natürlich die Geschichte mit Bremen, das weiß man, aber trotzdem, so ist Fußball. Da haben Kleinigkeiten gefehlt. Aber wir haben die Saison noch in der letzten Sekunde in Frankfurt gerettet, wo wir uns dann für die Europa League qualifiziert. Also überwogen hat dann, das war auch positiv. Die dritte Saison, ich denke, die beste Saison für mich persönlich waren das 2-5, 2-6 und dann 2-8, 2-9.
Das bringt total Spaß, wenn man sozusagen sich nochmal an diese wunderschönen HSV-Zeiten erinnert, wo es ja wirklich, egal ob jetzt 2005, 2006 in der Champions League oder 2019 in der Euroleague, sowas denkt man heutzutage, wenn man gegen Sandhausen spielen muss oder gegen Heidenheim spielen muss, sehr, sehr, sehr gerne zurück. Und an diese großen Zeiten könnten wir wahrscheinlich jeden Fragesteller nehmen, der nochmal eine nette Frage hinten dran gibt. Aber wir haben ja gesagt, wir haben viele Trainer von dir befragt und einen aus der erfolgreichsten Saison der vergangenen 30 Jahre, nämlich 2009, den hören wir nicht jetzt. Jetzt hören wir erst mal ein Kind und jetzt hören wir Martin Jules.
Lieber David, ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Aber vor allem viel Gesundheit in diesem neuen Jahr. Ich habe sehr gute Erinnerungen an unsere Zeit zusammen in Hamburg. Ich erzähle den jungen Spielern oft über unsere Zusammenarbeit bei dem Hamburger SV. Du warst für mich ein Musterprofi und einer der besten Teamspieler, den ich in meiner Laufbahn trainiert habe. Eine meiner schönsten Erinnerungen an unsere Zeit in Hamburg war das letzte Spiel in Frankfurt gegen den Eintracht. Wir haben uns dann den europäischen Fußball sichergestellt. Im Stadion waren mehr als 12.000 Fans aus Hamburg. Wir gewannen in der letzten Minute mit 3-2. Was ist deine schönste Erinnerung an unsere Saison zusammen? Tschüss.
Ja, dieses legendäre Spiel gegen Eintracht Frankfurt hast du ja eben schon mal angesprochen mit dem Tor von Piotr Truchowski in der letzten Minute. Ja, diese Saison hat ja einige Highlights. Mir fällen da noch so ein paar UEFA Cup-Spiele ein, gegen Galatasaray Istanbul zum Beispiel. Manchester City habt ihr geschlagen, aber auch die Bayern in der Liga. Ja, an welches Spiel erinnerst du dich noch am meisten aus dieser Saison?
Ja, also das war wirklich sehr schöne Worte von so einem Trainer. Das ist ganz schwer jetzt etwas zu finden, weil die Saison, die war wirklich, so einen Trainer habe ich eigentlich nicht erlebt. Er hat was gehabt. Ich denke, was keiner von diesen auch super Trainer gehabt hat, der hat so eine Ausstrahlung, zum Beispiel bei Spielvorbereitung, jetzt fällt mir ein, zum Beispiel gegen Bayern. Ja, wir hatten wirklich Gefühl gehabt, und dann hat er jedes Mal von Hut eine Überraschung rausgezogen, wo wirklich keiner was gewusst hat, weil normalerweise fast jeder Trainer weiß jetzt, wie ein Tag vom Spiel oder zwei Tage vom Spiel, wie die Aufstellung aussieht. Aber beim Martin Jol war es oft so, dass der hat das oft getroffen noch. Ja. Ich kann mich erinnern, damals gegen Bayern München und dann hat Jonathan Petroipa gegen Lahm gespielt, plötzlich, ja, auf andere Position. Und es waren so Dinge, wirklich, die waren überlegt und mit seiner Gelassenheit und Ausstrahlung, es war super. Ja. Wie gesagt, schwierig für mich, ein Spiel zu wählen, aber wenn ich mich erinnern kann, er hat richtig gesagt, ja, dieser letzte Spieltag gegen Frankfurt, es waren Spiele gegen Manchester City, wir haben zu Hause gespielt, der Trainer hat noch appelliert, wichtig ist, dass wir kein Tor kassieren, wir spielen daheim. Ja, boom, nach 20 Sekunden oder eine halbe Minute, wir lagen 0-1 hinten und wir haben Abstoß gehabt, ja. Sag mal, ne, Abstoß.
Anstoß.
Von Anstoß. Anstoß gehabt. Sie haben uns den Ball weggeklaut und dann stand es plötzlich 0-1. Ja, und jetzt, wie reagierst du in so einem Spiel? Viertelfinale. Also, und das Spiel war eigentlich sensationell. Ja, so wie ich gesprochen habe über diese Zeit 2005, 2006, dass egal wer gekommen ist als Gegner zu uns, wir waren sicher, wir gewinnen. Das war genau dieses Spiel auch, dass wir total überlegt haben. Und da hat schon Man City angefangen mit einigen Stars wie Robinho. Ich weiß nicht, ob Vince Kompany schon gespielt hat gegen uns damals. Eigentlich eine Top-Mannschaft. Und das Spiel war eigentlich, es war 3-1 am Ende, aber es könnte höher ausfallen. Ja. Also es war ein Top-Spiel und wirklich, es waren viele, viele, viele gute Spiele in dieser Saison.
Ich erinnere mich sehr, sehr gut an diese Saison, weil es war meine erste Saison als HSV-Reporter. Also eine bessere hätte man sich auch nicht aussuchen können. Und viele sagen ja, dass das Ende der Saison, dass ihr dann so einmal Tabula Rasa gemacht habt, dass der Trainer ist gegangen, Martin Jol zu Ajax Amsterdam, Dietmar Beiersdorfer ist gegangen im Streit mit Bernd Hoffmann, dass das so ein bisschen der Anfang vom Ende dieser großen HSV-Zeit war. Würdest du dem zustimmen?
Ja, es nachhinein sieht das so aus. Wobei 2009, 2010 haben wir auch eine gute Europa-League-Saison gespielt bis zur Halbfinale. Aber letztendlich haben wir uns dann nicht international qualifiziert in der Bundesliga. Und klar, Didi, ich weiß, ich bin gekommen, wo ich denke, Didi war erst ein Jahr oder nicht mal ein Jahr beim HSV. Er hat mich geholt, zusammen natürlich mit Ben Hoffmann. Und es hat funktioniert, dieses Team. Was dann passierte, das weiß ich nicht, aber es wurde gewisse Team, in diesem Management gebrochen und es kann sein, dass es ein von der Gründe war, warum es dann wirklich ein bisschen nach unten gegangen ist.
Du hast aber gesagt, ihr seid dann trotzdem nochmal in der Europa-League-Saison ins Halbfinale gekommen und hattet die große Chance, das Finale im eigenen Stadion zu spielen. Dann kam das Spiel in Fulham leider. Mit der späten Niederlage, war das so die bitterste Niederlage in deiner HSV-Zeit?
Ja, es war eine von bittersten Niederlagen mit Sicherheit. Wahrscheinlich die einzige, weil das Jahr vorher war das mit Werder Bremen, wo wir eigentlich das Hinspiel jedes Mal eigentlich ganz gut gemacht haben oder das Resultat war ganz gut. Aber mit diesem Ziel, Finale zu spielen im eigenen Stadion, das wäre unglaublich. Und natürlich diese Vorgeschichte, wir haben in Hoffenheim gespielt und dann nach dem Spiel wurde Bruno Labbadia entlassen. Das war natürlich auch nicht optimal in dieser Situation. Wir lagen jetzt nicht irgendwie in der Tabelle auf Tabellenplatz 14 oder 13, dass man diesen Schritt machen musste. Ich habe damals in der Kabine noch gekämpft dafür, dass der Trainer, weil ich war Kapitän und dann habe ich meine Meinung auch an Ben Hoffmann gesagt, das kann er noch heute bestätigen, wie es war. Und das hat mich damals enttäuscht und ich weiß nicht, ob das so ein richtiges Signal war an der Mannschaft.
In der Mannschaft von damals waren ja auch schon dann richtige Weltstars, die zwar auf dem Zenit ihrer Karriere waren, aber wenn ich so an Namen denke, wie Ruud van Nistelrooy oder Zé Roberto, dass solche Spieler nach Hamburg gekommen sind, das war ja Wahnsinn. Ruud van Nistelrooy haben wir leider nicht erreicht, aber Zé Roberto, und der hat auch eine Frage an dich.
Hallo Jacho, hier spricht Zé Roberto aus Brasilien. Ich habe sehr, sehr gerne mit dir an der HSV gespielt. Und ich habe eine Frage an dich, mein Freund. Meine Frage ist, ich gedachte immer, ich wäre der Fitness-Spieler gewesen, aber du bist auch unglaublich fit. Jaro, bist du heute auch immer noch so fit, wie du es einmal warst? Ganz liebe Gruß aus Brasilien, gutes Neues von Zé.
Ja, liebe Grüße von Zé Roberto aus Brasilien. Und ja, ich erinnere mich auch noch an die Sixpack-Vergleiche zwischen dir und Zé Roberto. Die waren schon, da war ein enges Rennen. Und letztes Jahr habe ich dich gesehen beim Abschiedsspiel von Rafael van der Vaart. Da warst du, glaube ich, einer der wenigen, der noch so einigermaßen aussah wie in seiner aktiven Zeit. Vorhin hast du mal gesagt, dein Knie schmerzt ziemlich heutzutage. Ja, wie sieht's aus mit deiner Fitness?
Ja, das sind eine nette Worte von Zé. Ich habe Zé gesehen, ich weiß nicht, wann er seine Karriereende gemacht hat. Letztes Jahr war das.
Vor zwei Jahren mit 43.
Ja, also ein paar Fotos habe ich in der Zeitung gesehen, wie er jetzt aussieht. Also es ist unglaublich. Das ist wirklich, er ist topfit. Also wenn jemand Profi ist, durch seine Karriere, er weiß, was er braucht und dann braucht er das aber für immer. Ja, das nicht nur für Fußball, sondern das ist einer seiner Lebenslauf und seinen Lebensstil. Und ich weiß nicht, ich werde jetzt nicht meine Körper zeigen, aber ich gehe jeden Tag laufen und das muss ich. Das für mich war Laufen Entspannung immer. Und natürlich diese ganzen Stabilisationsübungen, sogar meine Frau macht das auch jeden Tag, so Yoga-Übungen und so weiter. Also ja, ich versuche fit zu bleiben.
Von dir ist mir hängen geblieben, ich habe mein Interview 2009 von dir gelesen, da hast du gesagt, dass du immer auf Weißbrot verzichtest. Seitdem kann ich kein Weißbrot mehr essen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, also du bist schuld. Isst du heute auch kein Weißbrot?
Ja, wir haben natürlich noch, sag mal so, kleine Kinder und sie brauchen alles essen. Ja, das ist meine Meinung und wenn wir zu Hause ein frisches Brot haben oder Brötchen und so weiter, dann ist es auch schwer zu verzichten. Ja, ich weiß, dass nächster Tag kein Training ist. dass ich mich jetzt nicht regelmäßig wiegen muss, wobei ich ungefähr weiß, meine Gewicht und so weiter. Aber ja, schlechte Gewisse habe ich nicht mehr, sag mal so.
Du hast vorhin aber mal gesagt, du musstest dann deine Karriere beenden, weil das Knie nicht mehr ganz mitgemacht hat. Ich meine eigentlich, in deiner Bundesliga-Zeit warst du quasi nie verletzt. Was war am Ende dann nochmal los?
Ja, das war, ich denke, das war eine, ich hatte eine Operation 2000 damals, wo ich in Nürnberg war, schwere Operation, ein Knorpelschaden. Und ich denke, mein Körper hat in der richtigen Zeit gesagt, stopp, es geht nicht. Und es ging wirklich nicht. Wie gesagt, ich könnte weitermachen natürlich. Aber ich habe gewusst, wenn ich nicht richtig trainieren kann, dann geht das nicht. Weil ich brauche dieses Training. Ich muss viel arbeiten für meine Fitness. Und wenn ich das nicht könnte, dann hatte das keine Sinn, nur vielleicht zweimal in der Woche zu trainieren und dann nur Spiele zu machen. Das wäre auf jeden Fall nicht gut für mich, aber auch nicht gut für die Mannschaft.
Wir haben eben See gehört, der hat ja wie gesagt mit 43 seine Karriere beendet. Das krasse Gegenteil war dein ehemaliger Mitspieler Marcel Janssen, der hat mit 29 freiwillig seine Karriere beendet, hat da auch ein paar Wehwehchen. Und er möchte trotzdem noch mal ganz genau von dir wissen, wie dein Fitnesszustand ist, weil er was Besonderes mit dir vorhat. Und was er mit dir vorhat, das hören wir jetzt.
Moin, moin in die Runde. Moin, lieber Jaro. Schön, dass du in Hamburg bist. Ich habe eine Frage, weil wir jetzt unter uns sind und nicht so viele Leute zuhören. Und zwar auch von Trotsche. Liebe Grüße. Wir suchen noch einen Top-Mittelfeldmann für die HSV 3. Einen, der ein Spiel an sich reißen kann, der gut mit Schiedsrichtern kann, der viele Freistöße rausholt. Und deshalb die Frage, hast du Zeit? Wir würden gerne mit dir durch Hamburg fahren, zwischen den Hochhäusern noch das ein oder andere Spiel unter Flutlicht machen und würden uns freuen, wenn wir dich verpflichten können, genauso wie die ganze Truppe vom HSV 3, unsere Fans und das Trainerteam. Also sag Bescheid und bitte ein Nein wird natürlich nicht akzeptiert. Alles Gute in die Runde.
Ja, Marcel Janssen konnte jetzt natürlich nicht wissen, dass du nicht in Hamburg bist, sondern in Prag und uns per Zoom zugeschaltet bist. Aber trotzdem umwirbt er dich für den HSV 3, also richtig schön Kunstrasen in Norderstedt. Das wäre doch nochmal was, oder? Mit Trotsche und Cello zusammen.
Ja, das ist eigentlich ein super Angebot, wie ihr gesagt habt, Cello gesagt hat, normalerweise kann man nicht Nein sagen. Ja, wenn die Distanz nur ein bisschen kürzer wäre, wäre das super. Auf jeden Fall, wobei Kunstrasen, da bin ich jetzt nicht begeistert, 100%, aber vielleicht irgendwann, ja, klappt es und ich werde mich da registrieren und wenn ich Zeit habe, dann komme ich gerne, ja.
Wir haben jetzt über den HSV, über die Champions League gesprochen, über die Europa League, die Bundesliga sind jetzt bei HSV 3 geendet. Und damit mit dem HSV so ein bisschen durch, aber irgendwie die meisten vergessen ja auch ein Leben vor dem HSV hattest. Du hast ein paar Jahre, nämlich 3, glaube ich, sogar bei Nürnberg gespielt, beim kommenden HSV-Gegner. Du hast aber vor allen Dingen deine Karriere bei keinem geringeren als Bayern München angefangen. Und da bist du mit, sag mal, 16 Jahren hingewechselt oder wie alt warst du?
Ja, mit 16 Jahren. Das war 1995 und ich war kleiner Junge natürlich, diese Zeit mit 16 Jahren. Heutige Zeit sind vielleicht die Jungs ein bisschen erwachsener und natürlich mit dieser ganzen Technologie ein bisschen weiter und vielleicht auch ein wenig einfacher, wenn man weg von zu Hause ist. Ich habe dieses Angebot bekommen nach der EM U16 und es war ganz am Anfang ganz schwere Zeit. Auf der anderen Seite habe ich geschafft, in kurzer Zeit mit Superstars wie Lothar Matthäus, wie Oliver Kahn, ich weiß nicht, Stefan Effenberg war damals in dieser Zeit da, also viele andere Stars. Ich könnte mit denen trainieren. Ich hab wirklich viel gelernt, viel gelernt, auch weil auch im Jugend war eigentlich eine Pflicht, jedes Spiel zu gewinnen. Und gewisser Druck auch mit zu lernen, mit gewissem Druck umzusetzen. Ja, und das war wichtig. Also so mental wurde man stärker, auf jeden Fall, ohne Familie. Man muss sich alles alleine erarbeiten, nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben Platz, viele Sachen selber erledigen und man wurde viel mehr selbstständig. Ja, und diese Zeit habe ich sehr viel gelernt.
Viel gelernt, aber bestimmt auch ein bisschen gelitten. Du bist mit 16 da ins Internat gezogen. Damals gab es jetzt noch nicht die Möglichkeit, sich kurz mal per Zoom mit der Familie zusammenzuschalten. Ich glaube, du musstest wahrscheinlich mit dem Festnetz noch nach Hause telefonieren. Ja, wie schwer war das damals, dieser Schritt ins Internat? Oder das Leben auch im Internat?
Ja, das Leben im Internat war nicht schwer, weil wir hatten wirklich Bedingungen, die waren top, also schon damals. Aber klar, mit 16 und ich bin von einer Familie, die wirklich eng zusammen ist und war. Also desto war es schwieriger, jetzt ohne Familie im Ausland zu gehen. Aber sag mal so, nach ein paar Monaten, vielleicht einem Jahr, wenn man auch die Sprache herrscht oder dass man die besser kann, dann ist das auch ein Stück einfacher, das ganze Leben dort. Und es war nicht einfach, auf jeden Fall, aber wenn man etwas erreichen will, wenn man etwas will, dann geht man durch.
Die Bayern hatten ja schon damals keine schlechte Mannschaft im Nachwuchs. Die hatten so Superstars wie Owen Hargreaves, hast du, glaube ich, mit zusammen gespielt. Kannst du dich noch erinnern, während deinem Internat, mit wem du auf dem Zimmer warst?
Auf Zimmer war ich alleine. Es waren so Einzelzimmer. Aber in meiner Mannschaft habe ich Leute wie ja, Owen Hargreaves, Daniel Birovka, Erik Johansson, der ging mit mir dann nach Nürnberg und dann später nach in Premier League gewechselt. Ich will keinem vergessen jetzt, aber es waren wirklich einige, die das bis zur Bundesliga geschafft haben. Ja. Und wir haben die dritte Liga gespielt, damals Regionalliga, bei der Bayern Amateure. Und wir hatten eine Top-Mannschaft, wirklich fußballerisch. Das war wirklich top, top.
Du hast dann mit 19 Jahren dein erstes und einziges Bundesligaspiel für Bayern München gemacht. Vielleicht kannst du gleich nochmal darüber was sagen. Wir haben auf jeden Fall noch einen Mitspieler aus dieser Zeit gefunden, der gemeinsam mit dir damals auf dem Platz stand und den hören wir jetzt.
Hallo David. Nee, moin moin sagt man ja in Hamburg, das weißt du ja auch. Ne? Ich bin mittlerweile auch schon 18 Jahre, nee, jetzt 19 Jahre jetzt hier in Hamburg wohnhaft und schönste Stadt natürlich der Welt, in Deutschland, in Europa, was immer du auch möchtest. Also ich hoffe, dir und deinen Lieben geht es gut und ich habe natürlich eine ganz, ganz wichtige Frage an dich. Du warst ja immer schon eine Maschine, hast alles weggeräumt, das weiß ich ja auch noch zu unseren Zeiten, als wir ja wirklich auch miteinander gespielt haben und ich hatte überhaupt keine Arbeit hinten. Also wunderbar, meine schönste Zeit, aber die Frage ist natürlich, erinnerst du dich wirklich noch an dein erstes Bundesligaspiel? Eigentlich vergisst man ja sowas nicht. Und da ist natürlich die Frage, nicht nur, ob du dich daran erinnerst, sondern wo war das Ergebnis, Trainer, Auswechslung und welche Note hast du bekommen? Ja, das wäre super, wenn du das beantworten könntest. Ansonsten nochmal alles Gute und ja, viel Spaß mit den Jungs da.
Ja, Thomas Helmer ist mittlerweile unter die Journalistenkollegen gegangen und der will es natürlich dann ganz genau wissen. Also ein kleiner Tipp. Es war der 13. April 1999. Den Rest musst du jetzt beisteuern.
Ja, natürlich kann ich mich erinnern. Mein erstes Bundesligaspiel, das war bei FC Kaiserslautern. Wir haben, denke ich, 2-1 verloren. Ja, richtig. Ist richtig. Und der Trainer war Ottmar Hitzfeld, das weiß ich. Das ist klar. Für wem ich reinkam, war
ein
das
ein Stürmer aus dem Iran.
Ja, Ali Dai.
Genau, in der 80. Minute.
Ali Dai. Und ich habe ein kleines Problem gehabt. Ich war, wie alt war ich? 18. Was war das? 18, 19? Ja, egal. 19. Aber, klein, ja, 19. Kleine Junge, der ja, mit Profis hinfährt zum Bundesligaspiel. natürlich, ein bisschen Nervosität war dabei. Aber was schlimmer war, der Zeugwart hat meine Stollenschuhe vergessen. Also ich habe mit Noppen gespielt damals, mit Copa, und ich kam rein und es hat auch zwischenzeitlich so ein bisschen geregnet. Und da war Uli Hennes, der hat alles gesehen. Und ich habe wirklich das, was er mir danach gesagt hat, das kann ich ja gar nicht sagen. Es war klar, dass er das merkt. Und ich konnte eigentlich nichts dafür, weil gut, für diese Sachen ist normalerweise Spieler zuständig, aber bei Bayern war das einfach so, man stellt die Schuhe da und der Zeugwart packt das in den Koffer. Hat er leider vergessen. Und das war so ein bisschen blöd natürlich, als kleiner Junge wegzurutschen. Man kommt rein und ja, aber Thomas Helmer wirklich ja, super. Ich verfolge seine Karriere als Reporter oder Journalist. Er macht das super und das war wirklich auch damals für uns. Man merkt als junger Spieler, wenn man in Kontakt mit solchen erfahrenen Spielern war, er war derjenige, der wollte dir helfen, aber auch Thorsten Fink war genauso. Das waren wirklich solche Leute mit Erfahrung und sie waren wirklich da, um etwas, wenn die was gesagt haben, auf dem Platz auch, die wollten dir mit Sicherheit helfen und Respekt noch heute für solche Leute.
Du bist ja in der 80. Minute damals eingewechselt worden, deswegen hast du auch keine Note bekommen. Nach der hat Thomas Helmer ja noch gefragt. Ich habe nochmal geguckt beim Kicker, er hat auf jeden Fall eine 5 bekommen. Also, viele Grüße an Thomas Helmer von dieser Seite.
Ja.
Du bist dann ja ein Jahr später von den Bayern zum kommenden HSV-Gegner nach Nürnberg gewechselt. Wie verfolgst du Nürnberg heute, um da mal das Thema zu wechseln?
Ja, ich verfolge deutsche Bundesliga oder natürlich jetzt auch die zweite Bundesliga sehr oft. Klar, dass man mehr Beziehung hat zu den Vereinen, die man selber gespielt hat. Also also heutzutage kenne ich jetzt keinen Mensch, der jetzt da arbeitet, weil das sind wirklich, ich war 2003, habe ich den Verein verlassen. Und ich denke, es gibt auch keine Mitarbeiter oder von dem engen Team von damals da. Aber ich drücke die natürlich Daumen, weil es ist eine auch Traditionsverein, Superfans und so weiter, Bedingungen für Fußball super und auch schöne kleine Stadt. Und deswegen würde mich freuen, natürlich nicht nur mein HSV, aber dass das Club auch es schafft, irgendwann wieder nach in die Bundesliga aufzusteigen.
Dein erster Trainer in Nürnberg war ja lustigerweise ein Bayer, nämlich Klaus Augenthaler. Und der hat keine Frage an dich, aber der möchte dir gerne etwas sagen.
Hallo Jaro. Jaro, hier ist ein ehemaliger Trainer. Wir sind ja weiterhin in Kontakt. Aber ich kann mich noch gut an einige Spiele erinnern. Zum Beispiel gegen Dortmund in Nürnberg 2-2, obwohl wir 2-0 geführt haben. Ja, und da hast du großen Teil beigetragen, dass wir überhaupt in der Liga geblieben sind. Also, wir bleiben weiterhin in Verbindung und ich wünsche dir alles Gute, vor allem ein anderes 2021.
Ja, Klaus Augenthaler war ja auch nochmal dein Trainer beim Abschiedsspiel in Hamburg und dein erster Trainer in Nürnberg. Er erinnert sich noch vor allem an das Spiel in Dortmund, das 2-2. Erinnerst du dich auch noch?
Ja, ich kann mich erinnern. Klaus Augenthaler war für mich in gewisser Zeit wie zweiter Vater, weil er hat mir viel geholfen, das muss ich sagen, wirklich ganz ehrlich. Er kannte mich von Bayern erstmals. Er wollte mich schon auch damals nach Österreich holen. Er hat damals, denke ich mal, bei Graz trainiert. Aber letztendlich hat es geklappt dann beim Nürnberg und ich habe auch schwere Zeit erlebt, weil ich war schwer verletzt, was ich gesagt habe vorher mit dem Knie, Knieoperation, Knobelschade. Und wo ich dann zurückkam, hat wirklich, das hätte wahrscheinlich nicht viele Trainer gemacht, er hat mir wirklich aufgebaut und geduldig, obwohl meine Leistungen waren nicht in Ordnung oder waren nicht besonders gut. Aber der hat wirklich auf mich gesetzt und auch im Training. Also er hat wirklich sehr, sehr, ich bin ihm sehr viel dankbar. Also das muss ich sagen, weil ohne seine Hilfe hätte ich wahrscheinlich auch diese Wechsel nach Hamburg nicht geschafft.
Wahrscheinlich war im Nachhinein Nürnberg für dich der perfekte Club zum Karrierestart, oder? Um da so ein bisschen im Profibusiness Fuß zu fassen. Kann man das so sagen?
Auf jeden Fall, es war ein richtiger Schritt. Erstmals, es ist für junge Spieler, ich kam von Bayern, aber als junger Spieler, wir kamen zu dritt von Bayern, quasi von der zweiten Mannschaft von Bayern. Und wir waren sofort Stammspieler. Also, und das war super, also auch mit den Fans und im Stadion, auch diese Spieler. Wir haben damals auch eine sehr gute Mannschaft, die von Trainer aufgestellt wurde insgesamt. Und das hat sehr gut funktioniert und das gibt auch einem Selbstvertrauen, wenn man plötzlich ein anderes Gefühl hat als Profi und dass man wirklich richtige Profi, weil bei Bayern, okay, ich habe einen Profivertrag, aber ich habe nur ein paar Minuten immer gespielt, aber dort war das anders und das war ein richtiger Schritt jetzt auf dem Weg vielleicht zum großen Verein.
Du hast gesagt, du kennst heute nicht mehr viele in Nürnberg oder möglicherweise gar keinen mehr, obwohl es ja nur, glaube ich, knappe 3 Stunden sind von Prag aus, wenn man schnell fährt. Bist du ab und zu nochmal da gewesen oder fährst du vielleicht sogar am Sonnabend mal kurz vorbei, wenn der HSV da spielt?
Ja, in dieser Zeit ist es ganz schwer zu reisen. Das ist erste Sache. Ich komme immer gerne wieder nach Nürnberg. Es ist jetzt lange her. Ich denke, ich war zuletzt beim HSV-Relegation damals in Fürth. Das war die letzte Zeit, wo ich in Nürnberg war. Es ist eigentlich traurig, aber man muss auch sagen, dass ich zeitlich es nicht schaffe, weil ich bin immer beim Fußball tätig gewesen und man weiß, wie es am Wochenende immer geht. Also es ist schwierig. Aber ich hoffe, dass diese schlechte Zeit jetzt vergeht und dass man wieder reisen kann und dass mir das gelingt, auch nach Nürnberg zu kommen, weil es ist wirklich nicht mal 3 Stunden, es sind 2,5 Stunden mit Auto jetzt momentan, mit dem Autobahn. Also ich hoffe, dass ich dann auch mehr Zeit habe.
Ja, du hast ja eben selbst gesagt, dass du da keinen großen Kontakt mehr hast und am Wochenende vor allen Dingen viel, viel zu tun hast. Hast du trotzdem die Möglichkeit und wirst du das Spiel irgendwie im Fernsehen gucken oder guckst du dann irgendwann am Abend mal auf das Ergebnis HSV gegen Nürnberg, die beiden Ex-Clubs im Duell gegeneinander?
Nein, ich habe Sky Sport hier, also ich schaue mir regelmäßig die Spiele, wenn ich jetzt auch Zeit habe. Zuletzt habe ich das Spiel vom HSV natürlich gesehen jetzt, wann war das? Am Wochenende? Am Sonntag? Am Sonntag. Ich denke, am Wochenende werde ich Zeit haben. Ich werde mir dieses Spiel anschauen und ja, werde natürlich HSV die Daumen drücken, dass sie das schaffen. Für Club wünsche ich dann alles Gute für die weiteren Spiele.
Dieter Hecking ist ja mittlerweile der Sportvorstand, nachdem er beim HSV als Trainer aufgehört hat oder aufhören musste, je nachdem, wie man es dann auslegt. Hat dich das überrascht, als du davon gehört hast? Du bist ihm mit Sicherheit ja auch das ein oder andere Mal begegnet in deiner aktiven Karriere.
Ja, ich war eher überrascht, dass er halt eine andere Position ist als Trainer. Er ist sportlicher Leiter dort nach vielen Jahren als Trainer hat er wurde die Energie wahrscheinlich unten irgendwie bei ihm, was auch keine Wunder ist, wenn man in der Bundesliga und natürlich letztes Jahr war auch schwierig für ihn. Insgesamt nach der letztendlich enttäuschenden Saison vielleicht als Trainer zu arbeiten, aber egal. Aber ich schätze ihn natürlich auch mit seinen Qualitäten, was er bewiesen hat als Trainer und es ist wahrscheinlich oder mit Sicherheit eine Bereicherung für den Club, solche Mann zu haben.
Wir kommen jetzt leider langsam schon zum Ende unseres Podcasts. Du musst natürlich noch einmal sagen, wenn du das Spiel dir auch anguckst am Wochenende, was du denn erwartest? Brauchst du dir einen Tipp zu?
Mein Tipp ist, dass HSV gewinnt 2-1.
Okay. Ja, damit wäre die Tabellenführung auf jeden Fall weiterhin gesichert. Du hast gesagt, du guckst dir relativ viele Spiele an. Wie nimmst du denn den HSV jetzt im dritten Anlauf wahr? Glaubst du, dass es ja, dieses Jahr klappen könnte mit dem Wiederaufstieg?
Ja, ich hoffe jedes Jahr. Ich hoffe jedes Jahr, wenn ich mich jetzt unterhalte mit verschiedenen Leuten hier, weil die fragen mich auch über HSV, dann habe ich immer so geantwortet. Die letzten 2 Jahre waren die Erwartungen sehr hoch. Dieses Jahr, nach meinem Gefühl, weiß ich nicht, das ist nur mein Gefühl, wurde die Euphorie ein bisschen gesunken, vielleicht. Aber ich muss sagen, was ich gesehen habe, natürlich Anfang Saison war top, dann war auch ein kleines Loch drin mit ein paar Spielen ohne Sieg. Jetzt wurde das wieder sehr gut gestartet, das Ganze. Und eigentlich jetzt das letzte Spiel, das macht mir eigentlich Spaß, muss ich sagen. Ja, die Spiele zuzuschauen, weil es wurde Chancen da, Tore, Leistungen von einigen Spielern gefallen mir. Also es macht Spaß und das ist ein gutes Zeichen, jetzt eine Prognose zu machen, ob man das schafft oder nicht. Ich hoffe, weil das ein Stück oder Teil fällt in der Bundesliga und das weiß man. Und ich denke auch, viele Vereine, Traditionsvereine vermissen HSV und ich hoffe, dass es endlich mal gelingt dieses Jahr.
Ja, du drückst dich ein bisschen vor einer konkreten Antwort, aber unsere letzte Frage, die wir allen unseren Gästen stellen, die musst auch du beantworten und da kannst du dich nicht drücken. Die Frage ist, wann steigt der HSV wieder auf?
Dieses Jahr.
Gleich den Kopfhörer weg.
Dieses Jahr. Dieses Jahr.
Hat ein bisschen gedauert, aber du hast es dreimal wiederholt. Das zeigt, dass du da doch sehr überzeugt bist. Und das ist doch auf jeden Fall ein sehr schönes Schlusswort. Jaro, wir danken dir ganz herzlich, dass du dir an diesem Tag, der ja für dich auch durchaus besonders war, ein bisschen Zeit genommen hast und sind auf jeden Fall gespannt, wie die nächsten beiden Tage bei dir verlaufen. Wir werden das natürlich verfolgen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, in ein bisschen schönere und nettere HSV-Zeiten nochmal sich reinzudenken. Hat uns großen Spaß gemacht. Vielen Dank dafür.
Ja, danke auch. Es hat Spaß gemacht und ihr habt mir eigentlich auch Freude mit der Überraschung, Gästen oder Fragen der Jungs und auch meine ehemalige Trainer gemacht und danke dafür und wünsche allen auch ein gesundes neues Jahr.
Sehr schön, das wünschen wir dir auch. Genau, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. Viele Grüße nach Prag, viel Erfolg bei der dann wahrscheinlich neuen Aufgabe. Und wir melden uns dann hier an dieser Stelle wieder in der kommenden Woche, dann nach dem Spiel in Nürnberg, vor dem Spiel gegen den VfL Osnabrück. Und bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss, das weißt du, Jaro. Und bei uns heißt das auf Wiederhören.
Ciao, tschüss. Ciao, ciao.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.